Also ihr Lieben, ich freue mich wieder sehr, heute zu euch sprechen zu dürfen und auch nächsten Sonntag, denn der Gottfried ist momentan im Urlaub. Der schaut wahrscheinlich den Livestream gerade von seiner Hängematte aus und deswegen darf ich ihn unterstützen in dieser Weise. Und ich habe mir gedacht, dass ich die Möglichkeit einfach nutze, einfach mal ganz kurz den Gottfried und die Irmgard wirklich zu ehren für ihren Dienst, den sie schon seit so vielen Jahren so toll gemacht haben. Denn ich bin immer wieder so dankbar, dass sie vor ungefähr 8 Jahren diese Entscheidung getroffen haben, hier in Amberg eine Gemeinde zu gründen. Denn ansonsten wären wir heute alle nicht da. Und ich denke, da ist schon so viel Segen ausgegangen durch diese Gemeinde und das wäre alles nicht passiert. Und ich würde auch viele von euch gar nicht kennen. Und ich denke, das wäre ziemlich, ziemlich traurig. Deswegen an dieser Stelle vielen herzlichen Dank an dich, Gottfried, und an dich, Irmgard. Wirklich der Hammer. Genau, und wir befinden uns momentan in dem dritten Teil der Predigtserie Wenn Geld redet. Ich möchte aber heute nicht nur über Geld reden, sondern auch über Affen. Ja, ihr habt das richtig gehört, ich möchte auch über Affen reden. Ich möchte das Thema Geld mit Affen verbinden und dann irgendwie, was das mit uns zu tun hat, so ein bisschen. Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt drauf sein. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch sehr beeindruckt von euch, dass ihr überhaupt heute gekommen seid. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wenn wir anfangen in der Kirche über Geld zu reden, dass dann keiner mehr kommen würde. Und ich habe eigentlich schon mich so mental darauf vorbereitet, zu leeren Stühlen zu predigen. Ich habe vielleicht überlegt, so ein Bild von euch auszudrucken und dann dahin zu kleben. Dann ist es nicht ganz so einsam auf der Bühne. Aber ihr seid da, das zeigt mir etwas. Das zeigt mir nämlich, dass ihr lernbereit seid, dass ihr wissbegierig seid und dass ihr auch so ein bisschen herausgefordert werden möchtet. Und deswegen gebt euch doch mal gegenseitig einen großen Applaus an der Stelle. Hey! Also, wie versprochen, ich werde heute auch über Affen reden und ich möchte gerne die erste Erfahrung, die ich mal mit Affen gemacht habe, euch kurz erzählen und auch die Erfahrung, die Freunde von mir mit Affen gemacht haben. Und meine erste Erfahrung, die begann, als meine Familie und ich zum ersten Mal in Südafrika im Urlaub gewesen sind und da waren wir dann campen. Und campen in Südafrika, das ist auch genauso wie campen in Deutschland, nur mit dem Unterschied, dass da dort auch Affen campen. Das ist so der einzige Unterschied. Und ich war ungefähr so 4 Monate alt, das heißt, ich kann mich nicht so wirklich an die Geschichte erinnern, aber meine Mutter hat so oft diese Geschichte erzählt, dass ich sie mittlerweile auch auswendig kann. Und mein Bruder, der war so ungefähr 3 Jahre alt, der war auch mit am Start gewesen. Und da ist dann so gewesen, dass wir dort halt campen waren. Und weil da so viele Affen sind, muss man auch immer alles absichern und man muss natürlich jetzt nicht irgendwas draußen rumliegen lassen oder so, ne? Aber eines Tages sind wir halt spazieren gegangen, ne? Also meine Eltern und mein Bruder und ich. Und dann war es so, dass mein Bruder zu faul war zum Laufen und deswegen saß er halt im Kinderwagen und ich war nur 4 Monate, ich hatte noch nicht die Beinmuskulatur dafür. Ne? Deswegen hat mein Vater mich halt getragen und so sind wir an einem schönen, sonnigen Tag spazieren gegangen in Südafrika. Und dann irgendwann mal hat meine Mutter sich so ein bisschen von uns entfernt. Sie war so ein bisschen so 5, 10 Meter weiter voraus, ne? Und dann ist es so, dass ihr noch wissen müsst, in dem Kinderwagen, da gibt es einen Bereich, wo man etwas ablegen kann. Ne? Und jetzt rate mal, was meine Eltern dort abgelegt haben, was Affen am meisten lieben. Bananen. Als ich die Geschichte gehört habe, solche Amateure, ey. Wer legt denn Bananen in den Kinderwagen? Naja, und jetzt wisst ihr auch schon wahrscheinlich, was als nächstes passiert ist. Ein Affe ist aus dem Gebüsch rausgerannt, voller Gier und Blutlust auf diese Banane zu. Und meine Mutter, die hat sich so erschrocken, dass sie einfach weggerannt ist und meinen Bruder da liegen lassen hat. Ne? Das ist auch nicht so das Beste. War nicht ihr bester Moment. Ne? Aber mein Bruder, der hat es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, ne? Dass er gerade von einem Affen überfallen wird. Eigentlich würde man erwarten, man wird von einem Menschen überfallen, aber nicht von einem Affen. Aber gut, alle Dinge sind möglich. Ne? Ja, und dieser Affe hat mein Bruder dann noch so ein bisschen durchsucht, ob es noch irgendwelche Schätze gibt. Aber der Held von der ganzen Geschichte ist natürlich mein Vater, der dann dahin gestampft ist, ne? Und diesen Affen dann auch verscheucht hat. Also das war so die erste Erfahrung, die ich mit Affen gemacht habe. Und Freunde von mir aus Deutschland, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Und da war es so, dass sie 2019 nach Südafrika geflogen sind, haben dort Urlaub gemacht und die haben sich überhaupt nicht darauf vorbereitet, auf diesen Urlaub. Und eigentlich würde man erwarten, wenn man so deutsch ist, na, dass man sich gut vorbereitet. Also eigentlich, die Deutschen, die bereiten sich doch so gut und informieren sich so gut über ihr Reiseziel, dass sie sich doch besser auskennen als die Einheimischen selbst, oder? Das ist auch typisch deutsch, also wenn wir ehrlich sind. Aber nicht so meine Freunde haben sich gar nicht darauf vorbereitet. Und sie wollten eine Wanderung machen und haben halt nicht gewusst, dass da ebenfalls sehr viele Affen sind. Und nicht nur irgendwelche Affen, sondern Paviane. Und Paviane, das sind die mit den pinken, blauen Popo. Ich denke, die kennt man so ein bisschen. Ne? Und das sind recht soziale Tiere. Aber sobald es ums Essen geht, dann wird es ernst. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an so ein paar Freunde von mir. Ne? Also wirklich, da beim Essen, da hört die Freundschaft auf. Da ist Spaß vorbei. Ne? Und so ist auch mit diesen Pavianen. Und dann sind sie halt auf die Wanderung gegangen und haben irgendwann mal ihren Rucksack runtergelegt. Haben halt eine kurze Pause gemacht und auch da ist genau das Gleiche passiert. Der Pavian springt raus auf diesen Rucksack zu. Meine Freunde hatten Angst und weggerannt. Und das Interessante ist, der Pavian, der verhält sich eigentlich genauso wie ein Mensch auch. Also er hat jetzt nicht irgendwie den Rucksack angeschaut, verwundert und hat so rumgeschüttelt oder so, sondern der hat einfach genau gewusst, ich mache den Reißverschluss auf, ich mache auf, guck rein, nimmt dann eine Brotbox raus, ja, ganz gechillt, der hat den gar nicht gestresst. Wasserflasche raus, auf einmal holt er das Handy raus und denkt mir so, ein Pavian mit Handy, das wäre ein Anblick, ne? Wahrscheinlich hat er noch so ein Selfie von sich selber gemacht, ne? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Und dann hat er das Süße, was er noch haben wollte, hat er gehabt und ist dann weggerannt. Das Handy hat er natürlich liegen lassen. Ich meine, Pavian braucht kein Handy, ne? Aber das war so die Erfahrung, die meine Freunde von mir gemacht haben. Und da habe ich dann irgendwie so gemerkt, dass ich diese Geschichten so im Kopf hatte, ja, irgendwie sind Menschen sehr ähnlich wie Affen, ne? Also Affen, die sind ja so gierig, ne? Die sind so gierig, dass ihnen eigentlich egal ist, was sie da gerade tun. Hauptsache, sie kriegen das, was sie haben möchten. Und da habe ich gedacht, ja, Menschen sind eigentlich auch manchmal so. Und das Interessante ist aber, in Afrika und in Indien, da haben die nämlich eine Methode entwickelt, um Affen zu fangen. Und das ist eigentlich eine ganz clevere Idee. Und was sie gemacht haben, sie haben so ein Tongefäß entwickelt, was von der Öffnung her genau so groß ist, dass der Affe so gerade noch seine Hand da reinpassen kann. Ne? Und dann legen die etwas Süßes in dieses Tongefäß rein, zum Beispiel eine Banane oder irgendwie so etwas. Ne? Und dann binden sie um dieses Tongefäß ein Seil drum und binden das Seil dann an einem Baum fest. Und dann sieht der Affe das von Weitem, dass da irgendwas reingelegt worden ist, was er gerne haben möchte. Und dann legt der Jäger das halt auf den Boden, bewegt sich ein bisschen weiter weg. Und dann kommt der Affe schon voller Neugier und dann greift er rein. Und dann muss er aber seine Hand aufmachen, um dementsprechend das zu greifen, was da drin ist. Und wenn er das tut, dann kommt er aber nicht mehr raus. Das heißt, er muss im Prinzip loslassen, damit er seine Hand wieder rausbekommt. Und dieser Affe, der versucht aber die ganze Zeit, und er zieht und er zieht und er kriegt es einfach nicht da raus, aber er möchte es so gerne haben. Und dann kommt der Jäger einfach ganz gechillt vorbei, ohne große Schwierigkeiten, nimmt einen Sack und kann einfach diesen Affen fangen. Und dann denkt man sich, warum lässt der Affe nicht einfach los? Wenn er einfach nur loslassen würde, dann wäre er doch frei. Aber er macht das nicht. Warum? Weil er so getrieben ist von seiner Gier, das unbedingt haben zu wollen, dass er alles andere ausblendet, was gerade passiert. Weil er so gesteuert ist von seiner Gier. Und deswegen ist die Moral von dieser Geschichte heute ganz einfach, nämlich sei kein Affe. Okay? Wenn du das heute mitnimmst, dann bin ich schon zufrieden. Ja, dann ist es tatsächlich so, auch die Gier, nicht nur von Affen, sondern auch die Gier von Menschen, die hält uns manchmal gefangen. Also gefangen in dieser Unzufriedenheit, nicht genug zu haben, oder gefangen in der Angst, dass wir irgendwie nicht genug haben, dass wir irgendwie so Existenzängste bekommen. Oder auch einfach gefangen in dieser Lüge, dass das, was wir begehren, uns auch wirklich langfristig glücklich machen wird. Also auch unsere Gier hält es so ein bisschen gefangen. Und die Gier sagt letztendlich, je mehr Reichtum du hast, desto glücklicher wirst du sein. So als wäre das so ungefähr proportional. Je mehr du hast, desto glücklicher wirst du sein. Das heißt also, wenn du ein Auto hast, dann bist du noch nicht so glücklich, wie wenn du zwei Autos hast. Das sagt zum Beispiel die Gier, ne? Und dann sagt die Gier, wenn du zwei Autos hast, bist du nicht so glücklich, wie wenn du noch drei Autos hast. Und wenn du ein schwarzes Auto hast, ja, bist du auch nicht so glücklich, wie wenn du auch ein pinkes Auto hast. Ja, so redet die Gier manchmal mit uns. Das macht so unlogische Sachen, ne? Und die Gier sagt letztendlich, nehmen macht mich glücklicher als geben. Das ist, was die Gier sagt. Aber was hat Jesus gesagt? Ein bisschen anders, ne? Was hat Jesus gesagt? Geben macht glücklicher als nehmen. Genau das ist der Punkt. Und ich denke, wir alle kennen diese Gier, die manchmal zu uns redet. Wir alle kennen diese Stimme, die sagt, nein, nehmen macht dich glücklicher, nehmen macht dich glücklicher. Nimm dir einfach noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und ich denke, ihr kennt das, wenn ihr zum Beispiel alle mal schon mal All-You-Can-Eat essen gewesen seid, vielleicht so ein Buffet oder so etwas, dann habt ihr einfach so viel genommen, wie ihr wolltet. Ne? Immer mehr, mehr, mehr. Und ihr wart eigentlich schon satt, aber trotzdem mehr, mehr. Und dann habt ihr wahrscheinlich am Ende des Abends richtig Bauchschmerzen bekommen. Ihr lag wahrscheinlich so im Bett und habt so rumgestöhnt. Also ich kenne das zumindest auch. Man fühlt sich so richtig übel, ne? Nee, also es stimmt nicht, ne? Nehmen macht dich nicht immer glücklicher. Und je mehr du genommen hast, desto glücklicher bist du auch nicht geworden, sondern genau andersrum, du bist unglücklicher geworden. Also eigentlich hat doch Jesus in dieser Hinsicht recht gehabt, ne? Und das Interessante ist, wenn diese Gedanken anfangen, mit uns zu reden, und sie tun das ständig, in unserem Herzen, in unserem Kopf, fängt diese Gier an, mit uns zu reden, und dann müssen wir eigentlich dagegen angehen. Und da gibt es eine Bibelstelle in der Apostelgeschichte, die passt eigentlich ganz gut dazu, da müssen wir nämlich Folgendes tun, nämlich, dann sollen wir immer an die Worte denken, die unser Herr Jesus gesagt hat. Nämlich, geben macht glücklicher als nehmen. Und wenn wir diesen Kampf dann in unseren Gedanken gewonnen haben, in unserem Herzen gewonnen haben, dann müssen wir noch einen Schritt weiter gehen und es nämlich in der Tat dann tatsächlich auch umsetzen, indem wir tatsächlich auch geben. Sonst werden wir es nie erleben. Sonst werden wir nie erleben, was Jesus da gesagt hat. Sonst wird das nur eine Bibelstelle sein, die man mal gehört hat. Okay, kann sein, macht mich vielleicht glücklicher oder nicht. Aber wir werden das nie, dieses Glück, von dem Jesus da redet, das werden wir nie erleben, wenn wir es nicht auch tun. Und dann geht es halt darum, dass wir nicht nur irgendwie geben, sondern dass wir vor allem Menschen geben, die in Not sind. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber so etwas wie Hungersnot müsste es in unserer Welt eigentlich gar nicht geben. Also Gott hat die Welt genau so angeordnet, dass da genug ist für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Da ist genug, um jeden Menschen zu sättigen, aber nicht, um die Gier von jedem Menschen zu sättigen. Und ich habe so ein paar Freunde von mir, die auch so ein bisschen atheistisch angehaucht sind oder agnostisch angehaucht sind. Und die sagen dann zum Beispiel immer diese ganz typische Frage, ne? Warum gibt es denn so viel Leid auf dieser Welt? Und ein Grund dafür ist eigentlich ganz einfach, nämlich es ist die Gier des Menschen. Es ist doch die Gier des Menschen, die Kriege anfängt, oder? Ich meine, die Gier nach mehr Öl, die Gier nach mehr Reichweite oder so, das. Es ist die Gier des Menschen, die Kriege anfängt. Es ist die Gier des Menschen, das von anderen Menschen zu haben, was sie eigentlich haben, und dementsprechend es dann zu berauben. Der Mensch nimmt sich das einfach, weil er getrieben ist von dieser Gier. Und es ist auch die Gier des Menschen, Essen zu verschwenden, anstatt diese Hungersnot einfach zu beenden. Und wenn meine Freunde mir dann diese Frage stellen, dann stellen sie auch meistens die Frage, ja, warum macht denn Gott eigentlich nichts? Warum macht denn Gott nichts? Und dann denke ich mir so, ja, aber Gott hat doch schon alles bereits schon so angeordnet, dass da genug ist für jeden einzelnen Menschen. Und ich denke mir eher, dass Gott eines Tages diese Menschen oder auch uns diese Frage stellen wird, warum machst du nichts? Nicht, dass wir in der Lage sind, Gott diese Frage zu stellen, sondern eher Gott stellt uns diese Frage, warum? Weil Gott uns diesen Verantwortungsbereich gegeben hat, uns um unseren Nächsten zu kümmern. Es ist unsere Verantwortung. Es ist nicht die Verantwortung von Gott. Es ist genauso wie bei der Arbeit. Wenn mein Arbeitgeber mir eine gewisse Arbeit gibt, einen gewissen Auftrag gibt, dann sage ich ja auch nicht zu meinem Chef, hey du, sag mal, warum machst du meine Arbeit nicht? Die Deadline war letzte Woche gewesen. Das sage ich natürlich auch nicht, ne? Weil es ganz klar ist, dass es meine Arbeit ist, mein Auftrag ist und meine Verantwortung ist. Und deswegen hängt es eigentlich an uns ab und nicht an Gott. Und dieses ganze Thema mit Großzügigkeit und mit Gier, das beschäftigt mich schon ziemlich lange. Auch schon vor, dem wir überhaupt diese Serie begonnen haben. Und da habe ich einen Kumpel von mir mal, da war ich im Fitnessstudio gewesen und da denke ich mir immer so verrückte Sachen aus und verrückte Fragen aus. Und da habe ich meinem Kumpel die Frage gestellt und die möchte euch eigentlich auch stellen. Nämlich, was ist schlimmer? Reich zu sein und sich nicht um die Armen zu kümmern oder zu stehlen? Oder anders formuliert, was ist schlimmer, zu stehlen oder gierig zu sein? Das ist gar nicht mal so eine einfache Frage, wenn ihr so ein bisschen überlegt. Was da jetzt eigentlich einfacher ist oder was jetzt, was schlimmer ist. Und eigentlich würde man sagen, okay, stehlen ist auf jeden Fall schlimmer. Stehlen ist schlimmer als gierig sein, würde man denken. Aber der Apostel Paulus, der ist ein bisschen anderer Meinung. Der Apostel Paulus hat nämlich gesagt, der Habsüchtige, das heißt der Gierige und derjenige, der ein Dieb ist, beide von diesen Menschen werden das Königreich Gottes nicht erben. Das heißt, Gier ist für den Apostel Paulus so etwas Schlimmes, dass es einen sogar ausschließt aus dem Königreich Gottes. Und da sehen wir eigentlich, hey, beide von diesen Dingen, gierig zu sein und zu stehlen, beide von diesen Dingen sind beide moralisch verwerflich. Also es ist beides etwas, wo Gott sagt, hey, das geht gar nicht. Das widerspiegelt auch Gott überhaupt nicht. Und selbst der Apostel Jakobus, der doch hat es ähnlich gesagt, ist auch ziemlich hart, aber er sagte, wer die Gelegenheit hat, etwas Gutes zu tun, es aber nicht tut, der macht sich sogar vor Gott schuldig. Das ist auch nochmal so eine krassere Stufe, um es nochmal ein bisschen markanter zu sagen. Also er sagt im Prinzip, selbst die Entscheidung, etwas nicht zu tun, selbst das ist eine Entscheidung, etwas aktiv zu tun. Das heißt, er sagt gerade, es gibt nicht so etwas wie passiv sein. Alles, was wir tun, ist im Prinzip aktiv. Und das ist auch bei dem deutschen Gesetz ist es genauso. Beim deutschen Gesetz ist es so, wenn du keine Zivilcourage leistest, oder keine Hilfeleistung leistest, wenn du zum Beispiel eine Person sich verletzt hat und dir der Person nicht hilfst, dann macht man sich auch unter dem deutschen Gesetz schuldig. Ne? Und bei Gott ist es genauso auch. Wenn man die Möglichkeit hat, es aber nicht tut. Und das heißt nicht, dass wir jetzt jedem Menschen helfen müssen. Das heißt nicht, dass du in der Lage bist, jedem Menschen zu helfen. Aber es heißt schon, dass vielleicht in deinem Umfeld so ein, zwei Menschen sind, denen du helfen könntest. Und wenn du es nicht tust, dann würde man sich theoretisch vor Gott schuldig machen. Und deswegen ist halt die Frage, was ist denn eigentlich dieses Heilmittel gegen diese Gier, die uns irgendwie so kontrolliert, die so viel Leid auch in dieser Welt hineingebracht hat? Und das Heilmittel gegen die Gier ist letztendlich Großzügigkeit. Ich habe es eigentlich schon gesagt, Großzügigkeit ist der einzige Weg in die Freiheit hinaus. Großzügigkeit ist der einzige Weg. Und das Ding ist, Die Gier sagt, wenn du ganz viel Reichtum hast, ne, dann bist du erst wirklich frei. Weil dann kannst du endlich mal tun und lassen, was auch immer du möchtest. Und ich sehe das auch in unserer Gesellschaft so ein bisschen. Alle Menschen wollen immer so viel haben wie möglich, sodass sie endlich mal diese Freiheit haben, sodass sie nicht arbeiten müssen. Ja, und deswegen wollen sie das eigentlich. Sie streben danach. Problem ist nur, die Gier, die kennt nur ein Wort, nämlich mehr. Einfach nur mehr. Und das hört auch nie auf. Ne? Und deswegen ist es genauso sinnlos, seine Gier zu stillen oder versuchen zu stillen, indem man sich ganz viel anhäuft. Es ist genauso sinnlos, wenn ich eine Kanne nehmen würde, in die Wüste gehe, das auf den Boden ausgieße, in der Hoffnung, dass so eine Oase entsteht. Ne? Ist auch ziemlich sinnlos. Das wird einfach nie passieren. Man kann seine Gier nicht stillen, man kann sich nur von ihr lösen. Indem man, was macht? Großzügig ist. Also die Frage ist eigentlich, möchtest du frei sein oder möchtest du nicht frei sein? Und ich habe noch eine andere Frage für euch, nämlich, fühlst du dich reich? Ich glaube, die meisten würden wahrscheinlich sagen, nee, ich fühle mich nicht reich. Aber wenn du in Deutschland lebst und ungefähr 30.000 Euro brutto verdienst, dann gehörst du tatsächlich zu den 1% der reichsten Menschen dieser Welt. Und ich denke, das betrifft so ein paar Menschen von uns. Und wenn du auch ein bisschen weniger verdienst, dann bist du trotzdem wahrscheinlich 2% der reichsten Menschen oder 3% der reichsten Menschen. Das heißt, eigentlich sind wir unfassbar reich, vor allem in Deutschland, unfassbar reich. Aber wir fühlen uns wahrscheinlich nicht reich, ne? Also fühlst du dich reich? Nee, ne? Nicht so richtig. Aber es liegt meistens daran, dass wir uns mit Menschen vergleichen, die noch ein bisschen mehr haben. Wir vergleichen uns nämlich in Deutschland, innerhalb von Deutschland, immer mit Menschen, die auch deutsch sind. Nicht mit Menschen, die irgendwo anders, vielleicht in Afrika leben oder so etwas, ne? Sondern immer mit anderen Menschen. Und deswegen fühlen wir uns nicht wirklich reich. Aber ich denke sowieso, dass Vergleichen nicht der richtige Weg ist. Deswegen möchte ich euch einen anderen Weg vorschlagen, nämlich den Weg, den Jesus gesagt hat. Und wir wollen ja auch Jesus nachfolgen. Wir sind ja auch Nachfolger Jesus. Wir wollen nicht unseren eigenen Weg gehen. Wir sind ja nicht in die Gemeinde gekommen, um irgendeine Lehre von irgendjemand zu hören, sondern von Jesus selbst. Und deswegen hat ja Jesus gesagt, geben macht glücklicher als nehmen. Also warum wollen Menschen reich sein? Äußerlich reich sein, damit sie innerlich reich werden. Also warum wollen Menschen ganz viel Geld haben? Damit sie Sicherheit bekommen. Wenn sie Sicherheit haben, dann glauben sie, dass sie dann Frieden haben in ihrem Herzen. Und warum wollen sie ganz viele Reisen gehen? Warum wollen sie das leckerste Essen essen? Damit sie Freude haben, damit sie endlich mal innerlich irgendwie reich sind. Das heißt, der Mensch will sich reich fühlen und glaubt, dass er das im Außen finden wird. Das ist aber ein Trugschluss. Und leider haben die Menschen das immer noch nicht begriffen, weil sie immer noch danach streben, noch mehr zu haben. Und Jesus sagt, es ist ja genau das andersrum. Durch Geben kommt letztendlich das Leben. Und das ist so ein Satz, den ich euch einfach nur geben möchte. Durch Geben kommt Leben. Und mit Leben, damit meine ich die Liebe, der Frieden und die Freude. Das heißt, wenn du einer Person etwas Geld gibst, dann fühlt diese Person sich wahrscheinlich geliebt. Wenn wir Geburtstag feiern, ne, dann fühlt sich jeder Mensch irgendwie geliebt. Ne? Man fühlt sich dann so, oh, das tut so gut in der Seele. Man fühlt sich geliebt, da kommt die Freude und man selber freut sich auch, der Person etwas zu geben. Das heißt, man hat Liebe, man hat Freude. Und wenn man dann merkt, dass man auch das Richtige getan hat, dann fühlt man auch den Frieden Gottes in seinem Herzen. Und somit hat man dann Liebe, Freude und Friede. Durch Geben kommt Leben. Also wenn du leben möchtest, dann ist das die Botschaft für heute, was du mitnehmen kannst. Ganz einfach, durch Geben kommt Leben. Durch Geben kommt Leben. Durch Geben kommt Leben. Ich will leben, ich will frei sein. Durch Geben, das ist der einzige Weg. Und das Letzte, was ich noch dazu sagen möchte, so ein Statement ist, Großzügigkeit ist auch ein Bekenntnis. Und wir bekennen damit letztendlich, dass wir bereits gesegnet sind. Nicht, dass wir irgendwann mal von Gott gesegnet sein werden, sondern dass wir bereits schon Gesegnete sind. Du bist schon bereits gesegnet. Wenn du Geld auf dem Konto hast, du bist gesegnet. Wenn du Geld auf dem Konto hast, dann hast du das nur, weil Gott es dir gegeben hat. Du hast nur Geld zum Geben, weil Gott bereits schon so großzügig zu dir gewesen ist. Und deswegen bist du dann auch in der Lage, selbst Geld zu geben. Du bist bereits schon gesegnet. Und du bist gesegnet, sodass du ein Segen sein kannst für andere Menschen. Deswegen hast du auch Geld bekommen. Das ist so ein Punkt, warum Gott sagt, ich möchte, dass du großzügig bist. Und Gott sagt letztendlich, ich möchte, dass du großzügig bist, sodass du mir ähnlich wirst. Denn Gott ist ein großzügiger Gott. Das ist der Gott, an den wir glauben, der großzügig ist. Und wenn wir das auch tun, dann sagen wir der Menschheit im Prinzip, hey, so großzügig wie ich bin, das ist nur so ein kleiner Ausschnitt von so der Großzügigkeit Gottes. Das ist im Prinzip, was wir damit sagen. Und ich möchte euch an der Stelle eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo Freunde von mir und mein Umfeld zu mir zum Segen geworden sind, wo es mir ziemlich schlecht ging mit meiner Familie. Und es war zu einem Zeitpunkt, wo ich noch in Südafrika gelebt habe. Ich war so ungefähr in der 10., 11. Klasse gewesen. Und da war es dann so gewesen, dass wir ziemlich viele Schicksalsschläge erlebt haben als Familie. Meine Mutter war für eine ziemlich lange Zeit auch im Krankenhaus und musste dann für mehrere Jahre auch stationär auf eine Klinik gehen. Das heißt, ich war dann eigentlich alleine zu Hause mit meinem Papa und ich habe zu diesem Zeitpunkt ein Motorrad gehabt und mein Vater hat mir ungefähr so 80 Euro geben können. Und mit diesen 80 Euro im Monat sollte ich mir Benzin kaufen und Essen kaufen. Benzin kaufen und Essen kaufen. Und wie ihr wahrscheinlich merkt, das reicht auf keinen Fall aus. Und dann war es aber so gewesen, dass die Kirchengemeinde von meiner Mutter, die haben das so ein bisschen mitbekommen, dass wir finanzielle Schwierigkeiten hatten und die haben sich dazu entschieden, mich zu unterstützen. Und was sie gemacht haben ist, in meiner Schule, das ist nämlich so, dass ich da immer zur Kantine gehen konnte, und die haben sich einfach dazu entschieden, für die restliche schulische Laufzeit, wo ich noch an der Schule war, das waren ungefähr 2 Jahre, dass sie mein ganzes Essen dort bezahlt haben. Und ich durfte dann auch manchmal einfach öfters mehr, also einfach mehr Essen holen. Ich durfte aufessen und dann durfte ich dann noch mehr Essen holen. Und manchmal durfte ich sogar Essen mit nach Hause nehmen. Und das habe ich dann natürlich ausgiebig auch ausgenutzt. Ne? Und das war auf jeden Fall ein großer Segen in meinem Leben gewesen, weil ich nicht wüsste, was ich sonst getan hätte. Wahrscheinlich hätte ich sonst Brot und Wasser gegessen oder irgendwie so etwas Billiges. Und auch Freunde von mir haben mich zu dieser Zeit sehr unterstützt. Ich durfte öfters zu ihnen nach Hause kommen. Ich durfte bei ihnen so viel essen, wie ich wollte. Und durfte auch dort Essen mit nach Hause nehmen. Und auch dort habe ich gegessen wie ein Weltmeister. Und dann war es auch so, dass ich eines Abends an einem Sonntagabend am Ende des Monats kein Geld mehr hatte. Ich habe nicht gewusst, was ich an dem Abend essen werde. Wahrscheinlich habe ich schon so darauf eingestellt, dass ich nichts essen werde. Und dann war es so, dass ich mit einem meiner besten Kumpels damals in Südafrika bin ich zum Gottesdienst gefahren, zum Sonntagabend-Gottesdienst. Und mein Kumpel hatte auch nicht sehr viel Geld. Der hatte auch nur noch so viel Geld, dass er sich ein Menü leisten konnte bei so einer Fast-Food-Kette da irgendwie. Und dann hat er aber nach dem Gottesdienst gesagt, hey Nico, ich weiß, dass es dir auch nicht gut geht und ich möchte dich einfach einladen. Und es war nicht so, dass er gesagt hat, okay, du kannst ein Menü haben und ich kann ein Menü haben, weil er hatte ja nicht genügend Geld. Aber er hat einfach gesagt, hey, such dir aus, was auch immer du möchtest von diesen Menüs, die es da halt dort gab. Dann habe ich mir halt eins ausgesucht und dann hat er die eine Hälfte bekommen und ich habe die andere Hälfte bekommen. Und das hat er mit seinem letzten Geld letztendlich getan. Und daraus können wir lernen, hey, man muss nicht viel haben, um großzügig zu sein. Man kann mit dem bisschen, was man hat, kann man ein Segen sein für eine andere Person. Und diese Situation, die bleibt mir immer noch in Erinnerung. Das ist ja auch schon vor 8 Jahren oder 9 Jahren passiert. Und die werde ich auch nie vergessen. Und das hat unsere Freundschaft so stark zusammengeschweißt. Warum? Weil er bereit gewesen ist, in mein Leid hineinzukommen. Mich an meine Seite zu stellen und zu sagen, okay, ich möchte mit dir leiden. Ich habe nicht genug, du hast nicht genug, aber zusammen haben wir wenigstens ein bisschen was, dass du nicht leiden musst. Und das hat mich so berührt und das werde ich auch nie wieder vergessen, weil ich dann gemerkt habe, das ist wirklich, was es bedeutet, großzügig zu sein. Und das formt auch Beziehungen, das formt Freundschaften, die für das Leben reichen. Und ich möchte euch an der Stelle noch eine letzte Geschichte erzählen, und zwar, da war ich auch in Südafrika, da habe ich in einer christlichen Jugendarbeit teilgenommen. Und da ist es dann so, dass es eine Supermarktkette dort gibt, eines der teuersten Supermärkte dort. Und die haben sich dazu entschieden, jedes Jahr diese Jugendarbeit zu unterstützen. Und dieser Supermarkt, der ist auch gar nicht christlich oder irgendwie so etwas. Aber sie haben sich dazu entschieden, uns zu unterstützen. Und was sie letztendlich tun, ist, dass sie jeden Tag so viel Essen, wie wir wollen, einfach geliefert haben. Und das ist so das beste Essen überhaupt. So die Bioprodukte vom Edeka, wirklich grandios. Das ist so teures Essen, was ich mir selber niemals kaufen würde. Also wirklich das Beste vom Besten. So das beste Steak, alles drum und dran, Rippele und so weiter und so fort. Und dann war es aber eines Tages so, dass so viel Essen geliefert worden ist, eigentlich 3-mal so viel wie sonst. Und was manche Freunde von mir dann gemacht haben aus dem Team, die haben dann die Autos vollgestopft mit dem übrigen Essen und die sind dann zu den Townships gefahren. Und ein Township ist in Südafrika ein Armenviertel, wo wirklich die Ärmsten der ärmsten Menschen leben, ungefähr vergleichbar mit den Slums aus Indien. Und da gibt es kaum fließendes Wasser und es gibt auch, die leben halt wirklich in so Blechhütten. Also wirklich, es gibt kaum was diese Menschen dort irgendwie haben. Und dann haben sie einen alten Mann dort gesehen, der ziemlich dünn gewesen ist auch, ziemlich alt, schon betagt und so. Und sie haben ihm dann angeboten, so viel Essen zu nehmen, wie er möchte. Und das hat er dann dementsprechend auch getan. Und dann haben sie gesehen, wie er zurückgegangen ist in die Townships und angefangen hat, das Essen, was er hatte, zu teilen mit den Menschen in seinem Umfeld. Und wir haben uns so gedacht, hä, will er das nicht für sich selber behalten? Ich meine, er schaut schon ziemlich schwach aus, schaut nicht gerade sehr, sehr wohl ernährt aus. Ne? Warum war er gleich bereit gewesen, sich um sein Umfeld zu kümmern? Und da haben wir gemerkt, es gibt ja so eine Mentalität in Südafrika, so eine afrikanische Philosophie, und die heißt Ubuntu. Und Ubuntu heißt, ich bin, weil wir sind. Das heißt letztendlich, der einzige Grund, warum ich überleben kann, ist, wenn wir in der Gemeinschaft stark sind. Wenn wir zusammenhalten, wenn wir uns umeinander kümmern, einander unterstützen, einander aus der Not heraushelfen, unsere Bedürfnisse erfüllen, dann sind wir stark, dann kann ich überhaupt existieren. Wenn jeder Einzelne von uns egoistisch ist, dann werden wir alle irgendwann mal aussterben. Und deswegen Ubuntu, habt ihr jetzt auch ein afrikanisches Wort gelernt, ich bin, weil wir sind. Und diese Mentalität, die erinnert mich auch so ein bisschen an die ersten Christen, die damals gelebt haben, nachdem Jesus leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Und die haben auch eine unfassbar krasse Liebe füreinander gehabt. Und das hat uns der Jünger Lukas aufgeschrieben. Und ich möchte euch kurz zeigen, weil er hat nämlich aufgeschrieben, was da passiert ist, wie die miteinander umgegangen sind. Und da heißt es, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös dementsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Und die Menge der Gläubigen, sie waren ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und ich denke, dieser Satz vor allem, sie waren ein Herz und eine Seele, das ist, glaube ich, so der Herzschlag Gottes für unsere Gemeinde. Dass wir wirklich aufeinander Acht geben, dass wir einander aus der Not raushelfen, dass wir schauen, wer ist denn gerade in Not, wem geht es gerade nicht gut, wem sollte ich jetzt gerade helfen. Das heißt nicht unbedingt finanziell, aber es kann manchmal auch finanziell bedeuten, sodass wir wirklich ein Herz und eine Seele sind. Und vielleicht fällt es dir trotzdem noch irgendwie ein bisschen schwer, großzügig zu sein. Und das möchte ich da gerne so ein Beispiel machen von einem Elektrozaun. Und in Südafrika war es so, dass mein Bruder und ich, wir sind öfters auf den Feldern rumgerannt und da gab es öfters so Zäune und manchmal waren die aber strombeladen und manchmal auch nicht. Also die haben nicht so schöne Schilder gehabt und so, irgendwie so Warnung oder irgendwie so das. Ne? Die waren manchmal einfach mit Strom beladen und manchmal nicht. Und da ist es dann so, dass wir, oder dass mein Bruder gesagt hat, hey, wenn du so testen willst, ob der Zaun Strom hat und du da durch möchtest, dann musst du erstmal mit der Rückhand anfassen. Weil dann kriegst du vielleicht einen Schlag, tut nicht so wirklich weh, aber es ist okay. Wenn du es aber nicht tust, sondern mit der anderen Hand machst, dann kann es sein, dass du geschockt wirst. Und dann führt es nämlich dazu, dass deine Hand einfach so zumacht, so krampfhaft zumacht und du dann ständig immer so einen Schock bekommst und gar nicht loslassen kannst. Warum? Weil das einfach übersteuert wird. Der Strom herrscht dann letztendlich über deinen ganzen Leib und es kann sogar sein, dass du dann dementsprechend stirbst, weil du dann irgendwie einen Herzschlag bekommst oder irgendwie so etwas. Und dann ist es so, dass ich mir gedacht habe, hey, vielleicht geht es einigen von euch irgendwie ähnlich, dass ihr merkt, dass diese Gier so über euch herrscht, dass ihr euch eigentlich sogar kaputt macht. Dass ihr merkt, dass ihr irgendwie gar nicht so frei fühlt, dass ihr euch innerlich nicht reich fühlt, dass ihr merkt, dass ihr innerlich auch nicht wirklich glücklich seid. Und vielleicht merkt ihr auch, dass ihr dadurch irgendwie auch Beziehungen kaputt gegangen sind und dass ihr gar nicht loslassen könnt. Und wenn man das gemacht hat bei so einem Elektrozaun, dann braucht man im Prinzip eine andere Person, die einem hilft, die einen davon erlöst. Und die Person, die euch davon erlösen kann, ist letztendlich Jesus Christus. Er ist die einzige Person. Und was er macht, ist, dass er diesen Strom von diesem Elektrozaun einfach ausmacht, sodass du frei sein kannst. Und das ist, glaube ich, was ich dir einfach weitergeben möchte, dass du einfach anfängst, nicht unbedingt zuerst zu geben, aber dass du einfach anfängst, in deiner Beziehung zu Jesus zu wachsen. Und du wirst merken, dass du automatisch immer freier wirst und dass du gerne großzügig sein möchtest. Und du wirst auch merken, dass du dadurch immer glücklicher sein wirst. Und dann ist es eigentlich so eine Art Kreis, der sich immer wiederholt, dass du nämlich immer großzügiger wirst und großzügiger wirst. Und ich denke, viele von uns, die in ihrer Beziehung zu Jesus schon relativ weit sind, die werden wahrscheinlich gemerkt haben, dass es wirklich stimmt, wie Jesus sagt, dass Geben glücklicher macht als Nehmen. Und auch ich selber war einer von diesen Menschen, die von seiner Gier besessen war, der an diesem Elektrozaun hing und das Ganze über mich geherrscht hat und mich letztendlich kaputt gemacht hat. Aber in einem Moment hat Jesus mich wirklich frei gemacht. Und seit dem Moment habe ich mehr Geld gegeben, als was ich mir jemals überhaupt vorgestellt habe, irgendwann mal zu geben. Und da habe ich gemerkt, das kann nur Gott machen. Das kann nicht passieren durch irgendeine Predigt oder durch irgendetwas, was ich sage oder so. Es kann nur Jesus und Jesus allein. Und deswegen ist es mein Anliegen an dich, dass du einfach heute Abend, wo auch immer du bist, einfach auf die Knie gehst und zu Jesus kommst und sagst, Jesus, ich will, dass du mich frei machst. Ich will dir nachfolgen und das bedeutet, ich möchte auch geben. Ich möchte erfahren, was es bedeutet, wirklich glücklich zu sein, wirklich in Freiheit zu leben. Und wenn ihr das auch möchtet, dann könnt ihr jetzt noch gemeinsam aufstehen für dieses letzte Lied und lasst uns da einfach diesem Jesus, der uns frei machen kann, der uns schon großzügig so viel gegeben hat, lasst uns ihn gemeinsam anbeten.